ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Bei unseren Hörbüchern ist in dieser Ausgabe für jeden Geschmack etwas dabei. Wir besprechen das neue Hörbuch von Robert Harris, Abgrund. Eine Geschichte aus dem Jahr 1914-15 in London, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Volker Klüpfel startet eine neue Krimireihe mit Wenn Ende gut, dann alles. Und Lyrik und Prosa von Kurt Tucholsky haben wir ebenfalls im Programm. Hier ein erster Eindruck.
Wie mein Nachruf aussehen soll, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie er aussehen wird. Er wird aus einer Silbe bestehen. Papa und Mama sitzen am abgegessenen Abendbrottisch und vertreiben sich ihre Ehe mit Zeitungslektüre. Da hebt er plötzlich durch ein Bild von Dolbin erschreckt den Kopf und sagt: Denk mal, der Theobald Tiger ist gestorben. Und dann wird sie meinen Nachruf sprechen. Sie sagt: Ach.
Kurt Tucholsky, der Mann mit den vielen Pseudonymen, ist im Dezember 1935 gestorben, also vor bald 90 Jahren. Seine Texte leben weiter. Und davon hören wir gleich mehr. Leonie Berger bespricht im Anschluss unser Kinder- und Jugendhörbuch Die Tasche von Cornelia Wald und Hussein Kain. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Den britischen Bestseller-Autor Robert Harris kennen wir von seinen Büchern wie Pompeii, Imperium, Ghost, Diktator, Konklave. Ach, es gibt so viele Titel, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Jeder dieser Geschichten liegt ein historisches Ereignis zugrunde. Dorothee Meyer-Karweg, wir sprechen jetzt über seinen neuen Roman und sein Hörbuch Abgrund. Und auch hier gibt es ein historisches Ereignis.
Genau, der Roman spielt in Großbritannien, zwar 1914, 1915, das heißt kurz vor und zu Beginn des Ersten Weltkrieges, der damals natürlich nur der große Krieg hieß, als die ganze Welt sozusagen am Abgrund stand. Und Harris erzählt diese Zeit anhand von zwei historisch verbrieften Personen.
Welche sind das denn?
Das ist der damalige Premierminister H.H. Asquith, Herbert Henry Asquith, so heißt er. Er ist 61 Jahre alt und verheiratet, und dann geht es um die 26-jährige adelige, kluge und reiche Venetia Stanley. Diese beiden Personen sind authentisch.
Und in welcher Beziehung stehen die beiden zueinander?
Ja, Beziehung ist schon das richtige Wort. Oh. Der Premier und die junge Venetia Stanley haben trotz des Altersunterschiedes eine innige Beziehung, so kann man wohl sagen, und schreiben sich täglich oft mehrmals Briefe.
Mehrmals?
Ja, die Post, so schreibt es Robert Harris, wird damals 12-mal am Tag ausgetragen. Also das war fast so wie SMS-Schreiben. Aber natürlich versuchen sich die beiden auch so oft wie möglich zu sehen. Trotz der brisanten politischen Lage mit Nordirland-Konflikt und dem drohenden großen Krieg. Dazu hören wir ein Beispiel, es liest Frank Arnold.
So fest entschlossen sie war, ihn bei jeder verbleibenden Gelegenheit zu treffen, so unersättlich war auch sein Verlangen nach ihrer Gesellschaft. Trotz der unmittelbar bevorstehenden Konferenz im Buckingham-Palast zur Beratung der Ulster-Frage. Also richteten sie es so ein, dass sie sich in den nächsten 10 Tagen 6-mal treffen konnten. An diesem Nachmittag zu einer anderthalbstündigen Fahrt entlang der Themse nach Marlow, wo er ihr ein Telegramm des Botschafters aus Berlin zeigte, in dem die Kriegsstimmung in Deutschland geschildert wurde, das er in Schnipsel zerriss und aus dem Wagenfenster flattern ließ. Am Mittwoch beim Liedernachmittag in der Downing Street, obwohl es wegen der Anwesenheit von Margot und ihrer Mutter unmöglich war, mehr als Höflichkeiten auszutauschen. Am Freitag zu einer weiteren, diesmal 2-stündigen Spazierfahrt in Richtung Goring-on-Thames, wo er ihr den Durchschlag eines Telegramms präsentierte, das vom Botschafter in Wien als vertraulich gekennzeichnet war und die Warnung enthielt, dass die Österreicher eine Art ultimative Anklageschrift gegen die serbische Regierung vorbereiteten, nämlich wegen angeblicher Mitschuld an der Verschwörung, die zur Ermordung des Erzherzogs führte. Sie gab ihm das Telegramm zurück. Muss man das ernst nehmen? Möglich. Jedenfalls müssen wir die Österreicher im Auge behalten. Er knüllte das Telegramm zusammen und warf auch das aus dem Fenster.
Entschuldigung, er wirft geheime Telegramme einfach aus dem Fenster des Wagens?
Ja, also dieser Premier geht schon sehr sorglos mit geheimen Dokumenten um. Und denn das ist verbürgt, er schickt sie dann auch sogar mit der Post an seine Geliebte. Seine Briefe und geheimen Dokumente werden nach dem Tod der beiden gefunden und sind dann auch eine wichtige historische Quelle. Die Briefe von ihr an den Premier hat dieser allerdings irgendwann vernichtet. Das heißt, diese Briefe hat Robert Harris dann erfunden. Und eine dritte Hauptfigur ist ebenfalls fiktiv, nämlich der Detective Sergeant Paul Diemer.
Und wie kommt der jetzt ins Spiel?
Ja, die aus dem Fenster geworfenen Geheimdokumente, die werden laut diesem Roman gefunden und der Polizei übergeben. Und Paul Diemer wird, so denkt es sich Harris aus, von der Spionageabwehr beauftragt, herauszubekommen, wer da so sorglos mit Geheimdokumenten umgeht. Es kommen nicht so ganz viele in Frage, die sind nämlich nur an 5 Personen geschickt worden. Er kommt dann auch schnell auf den Premier und auf dessen Verhältnis zu Venetia Stanley. Diemer schafft es dann, sich als Gärtner im Anwesen der Stanleys anstellen zu lassen. Er findet Asquiths Briefe in Stanleys Zimmer. Und natürlich muss er seinem Vorgesetzten regelmäßig Bericht erstatten.
Er schreibt ihr täglich. Und in fast jedem Brief gibt er geheime Dinge preis. Diskussionen im Kabinett, Truppenbewegungen, diplomatische Entwicklungen, Pläne für die Zukunft. Und gelegentlich schickt er ihr sogar Dokumente. Was für Dokumente? Zum Beispiel habe ich die Kopie eines Telegramms von unserem Botschafter in Russland gefunden. Von der Sorte, die er ihr im August in seinem Wagen gezeigt hat. Sie hat auch einen Brief von Lord Kitchener, in dem es um die Truppenentsendung nach Frankreich geht. Den habe ich kopiert, erreichte Kerr die Abschrift. Sie hat zudem einen handschriftlichen Brief von der Königin. Großer Gott! Das schien Kell mehr zu erschüttern als alles andere. Das heikelste von allem ist ein entschlüsseltes geheimes Telegramm von Sir John French, in dem er den genauen Ort nennt, wohin er das Expeditionskorps zurückziehen will. Der Premierminister hat es ihr an dem Tag geschickt, wo er es selbst erst erhalten hat. Er gab Kerl die Abschrift, der sie bedächtig las, dann den Kopf hob und ihn ungläubig anblickte. Wenn die Deutschen das zu sehen bekommen hätten, das wäre eine operativ sensible Information gewesen. Es hat mich ziemlich schockiert, Sir.
Ja, das klingt wirklich ziemlich schockierend angesichts der Gefahr, dass die Dokumente von der falschen Seite abgefangen werden könnten.
Ja, erstmal werden sie ja von der Geheimpolizei Großbritanniens selbst abgefangen. Aber auch dort könnte es ja Menschen geben, die dem Premier schaden wollen. Und so wird dann aus der intimen Affäre eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Das ist wirklich schon spannend. Und wir als Hörer sind durch den Roman sehr nah dran an den Entwicklungen vor und während des Weltkriegs und erleben die Entscheidungen mit, in deren Mittelpunkt steht der Premier. Er gilt politisch als durchaus fähiger Staatsmann und er möchte den Krieg möglichst verhindern. Aber da gibt es noch den Politiker Winston Churchill und der befürwortet den Kriegseintritt Großbritanniens. Das ist also wirklich ein sehr spannendes Stück Zeitgeschichte. Darin verwoben ist dann eben diese Liebesbeziehung, die natürlich auch nicht ganz konfliktfrei ist, zumal Asquiths Frau Margot die Schwäche ihres Mannes für junge Frauen durchaus kennt.
Frauen? Also mehr als eine Geliebte?
Ja, er hat sich schon immer gern mit jungen, hübschen Damen umgeben und Ehefrau Margot akzeptiert das auch lange, aber Venetia geht ihr dann ein bisschen zu weit. Und es wird auch politisch gefährlich, da der Premier auch in wichtigen Sitzungen Briefe an seine Geliebte schreibt, mit anderen Worten dadurch auch sehr abgelenkt ist, was in dieser konfliktreichen Zeit auch nicht besonders gut ist.
Ich finde, das klingt nach einer spannenden Mischung aus Politthriller und Gesellschaft bzw. Liebesroman.
Ja, es ist wirklich von allem was, denn wir erfahren auch viel, beispielsweise vom Leben der Upper Class, die ihre Tage mit Partys, Empfängen und Sportereignissen verbringt und meint, sich nicht unbedingt an Gesetze halten zu müssen. Und demgegenüber stellt dann Robert Harris das Leben der einfachen Soldaten, die an der Front verheizt werden, oder der kleinen Angestellten, die zum Teil für einen Hungerlohn arbeiten und ärmlichst untergebracht sind. Das gilt auch für die, die für die Stanleys arbeiten.
Venetia Stanley scheint ja doch kein dummes, oberflächliches Püppchen gewesen zu sein, sondern eine kluge Frau, oder?
Ja, so ist es. Also sie ist die damals wohl bestinformierte Dame Großbritanniens und wohl wirklich auch eine gute Beraterin für den Premier. Aber sie ist natürlich auch mit all diesem Luxus aufgewachsen und es kann durchaus sein, dass sie die dreckigen Strohmatratzen ihrer Gärtner nie gesehen hat. Also Armut und Schmutz lernt sie dann erst durch den Krieg kennen, der vieles in ihrem Leben ändert. Mehr verrate ich jetzt nicht.
Interpretiert wird der Roman von Frank Arnold, der vor allem als Interpret von Sachtexten bekannt ist. Ist interessant, finde ich.
Aber hier zeigt er auch, dass er historisch grundierte Romane ausgezeichnet interpretieren kann und den unterschiedlichen Stimmen und Charakteren Kontur geben kann. Er hat auch so eine gewisse Upper-Class-Diktion, das passt hervorragend zum Stoff. Also das Hörbuch ist eine persönliche Empfehlung von einem Literaturkritiker und Juror der H2-Hörbuch-Bestenliste Christoph Schröder. Durch ihn bin ich auf dieses Hörbuch aufmerksam geworden und ich kann diese Lesung dieses spannenden und zeitgeschichtlich hochinteressanten Romans wirklich empfehlen.
Robert Harris, Abgrund, gelesen von Frank Arnold. Der Download des Hörbuchs ist 14 Stunden und 50 Minuten lang, kostet rund 26 Euro und ist bei Random House Audio erschienen. Volker Klüpfel hat sich zusammen mit Michael Kober mit der auch mehrfach verfilmten Kultreihe um Kommissar Kluftinger und weiteren Romanen ein Millionenpublikum erschrieben. Wenn Ende gut, dann alles, ist der Auftakt zu seiner ersten Solo-Krimi-Reihe. Auch Michael Kober konzentriert sich gerade auf seine Solo-Karriere. Beide bleiben aber ihrem Metier treu, den Krimis. Dorothee Meyer-Karwick, wen schickt denn nun Volker Klüpfel in den Krimi, wenn Ende gut, dann alles auf Verbrecherjagd?
Also keine echten Kommissare, sondern einen jungen Mann, Tommy, 32 Jahre alt, und seine circa 20 Jahre ältere Putzfrau, die Ukrainerin Svetlana.
Putzfrau sagt man doch nicht mehr.
Ja, aber Svetlana hält überhaupt nichts von Euphemismen wie Reinigungskraft oder Raumkosmetikerin.
Das gefällt mir.
Überhaupt hat sie so das Herz auf dem rechten Fleck, wie man so sagt. Sie ist tatkräftig belesen und damit ein wenig das Gegenteil von diesem Tommy.
Aha, und was heißt das? Was ist dieser Tommy dann für ein Typ?
Der Tommy, der übrigens mit Nachnamen Mann heißt, was natürlich an Thomas Mann erinnert, hat mit dem Literaturnobelpreisträger so wenig gemein. Er versucht sich nämlich ziemlich erfolglos als Schriftsteller. Er hat wenig Geld und lebt in einem Wohnmobil. Tommy will auch nicht wahrhaben, dass seine Freundin Michelle vor einem Jahr mit Beziehungspause eigentlich Trennung meinte und ist insgesamt so der Typ, der schon vom Alltag überfordert ist. Sein Vater Leo hatte sich nie um ihn recht gekümmert und lebt nun, obwohl topfit, in einer alten Wohnanlage, wo er die älteren Damen umgarnt. Und die Mutter von Tommy, die ist schon früher weggelaufen. Das heißt, der Junge ist bei seiner Oma aufgewachsen.
Wie kommen jetzt Tommy und Svetlana dazu, einen Kriminalfall zu klären?
Ja, Svetlana hat mal wieder das Wohnmobil in Ordnung gebracht und Tommy fährt sie jetzt nach Hause, als Svetlana draußen im Regen am Waldrand etwas entdeckt.
Draußen! Da ist einsame Kind. Ich wandte den Kopf kurz nach rechts, dann sah ich es auch. Neben der Straße, auf einem Feldweg, ging ein kleines Mädchen, das ich auf 7 oder 8 Jahre schätzte. Es hatte einen winzigen Rucksack auf dem Rücken und stapfte trotz des Regens unverdrossen über den matschigen Pfad. Dann richtete ich den Blick wieder auf die Fahrbahn. Hast du nicht gesehen? Doch, ich hab's gesehen. Was macht Kind da auf Weg? Ja, vielleicht ist Wandertag in der Schule oder so. Sie lachte gekünstelt. Ha, Wandertag. Wandertag, habe ich gesagt. Ist doch jetzt egal. Wenn Wandertag, dann wären viele Kinder da. Damit hatte sie natürlich recht, wobei ich mich erinnerte, dass auch ich manchmal, bedingt durch, einen Mangel an Popularität bei den anderen Kindern, relativ einsam meiner Wege gezogen bin, wenn im Kindergarten oder in der Schule ein Ausflug stattfand. Das muss nicht unbedingt sein. Manchmal wollen, also müssen Kinder auch, wir müssen umkehren und nach Kind gucken.
Ja, und da hörten wir Zhenya Lacher, bekannt als Schauspieler und als Hörbuchinterpret. Er liest beispielsweise auch die Romane von Jonas Jonasson.
Ich habe schon so ein bisschen Tränen in den Augen vom Lachen. Das klingt mir ja sehr humorvoll und da stecken ja total viele skurrile Einfälle drin.
Ja, und Schenja Lacher geht immer voll in die Rollen rein, also auch bei Jonas Jonasson, gibt dem Affen sozusagen Zucker. Und ähnlich macht er es eben auch hier, wodurch dann eine sehr große Lebendigkeit entsteht.
Zurück zur Geschichte. Was ist denn jetzt mit dem Kind?
Ja, das will Tommy eigentlich gar nicht so genau wissen, was geht ihn das Kind an. Aber keine Frage, dass sich Svetlana durchsetzt. Sie suchen dann nach dem Kind und finden es allein im Wald. Es hat Trisomie und spricht kaum, aber Svetlana bemerkt dann bald, dass es wie sie selbst aus der Ukraine stammt.
Ein Flüchtlingskind?
Ja, das ist die Frage. Sie bringen das durchnässte Mädchen auf jeden Fall erstmal zur Polizei. Da die sich aber wenig engagiert zeigt, suchen Tommy und Svetlana nochmal im Wald nach und finden da eine Plastiktüte mit Gummibärchen. Und auf dem Preisschild steht dann auch der Markt, wo die gekauft wurden.
Also die erste Spur.
Genau, ganz in der Nähe des Marktes gibt es nämlich ein Flüchtlingsheim. Und es wird klar, da wohnte auch die Mutter von dem kleinen Mädchen, doch diese Mutter ist verschwunden. Svetlana lässt sich dann auch als Flüchtling registrieren, um weitere Informationen zu bekommen. Und sie ruft dann Tommy vom Heim aus an, als der gerade bei seinem Vater Leo ist.
Hör zu, Tommy, und nicht Quatsch dazwischen. Hat mich Frau in Heim gefragt, ob ich will lieber bei ihr putzen, als hier bleiben. Habe gesagt ja. Geh jetzt mit ihr mit. Ah, schöner Gruß an Leo. Auf keinen Fall! Warum nicht? Freut er sich bestimmt. Ich meine, du sollst mit niemandem mitgehen. Das ist viel zu gefährlich. Nicht gefährlich. Muss Schluss machen. Sag mir wenigstens die Adresse. Weiß nicht. Svetlana, hör zu, ich nicht quatschen. Ich fahre hin und schicke Adresse. Dann kannst du kommen. Und ich treffe dich, wenn geht.
Tja, wenn geht. Die Frau von dem Heim, das ist dessen Leiterin, Frau Schröder. Und die hat wohl auch die Mutter des kleinen Mädchens privat bei sich als Putzfrau angestellt. Und Tommy macht sich dann natürlich Sorgen, dass auch Svetlana verschwinden könnte.
Ich gehe aber davon aus, dass Svetlana erstmal nichts passiert. Aber bekommen Sie und Tommy etwas heraus über das Verschwinden der Mutter?
Ja, so nach und nach. Und wir erfahren, es geht um illegale Beschäftigung, um Männer, die sich an geflüchtete junge Frauen heranmachen. Und es geht um einen großen Korruptionssumpf, der bis in die Ukraine führt.
Also alles in allem ein spannender Plot.
Ja, schon, wobei die Beweisketten, muss ich mal sagen, etwas konstruiert wirken und mitunter auch nicht so ganz logisch sind oder etwas in der Luft hängen bleiben. Aber Volker Klüpfels Schwergewicht liegt auch mehr auf diesem ungleichen Paar, Svetlana und Tommy und Tommys familiären Problemen. Es sollte eben wie die Krimireihe um Kommissar Kluftinger so eine Mischung aus Spannung und Unterhaltung werden.
Und wie gut ist das Volker Klüpfel gelungen?
Also der Krimi, wenn Ende gut, dann alles, natürlich ein Spruch von Svetlana, ist durchaus unterhaltsam, hat sehr viele witzige Elemente. Allerdings ist die Komik mitunter etwas brachial, sag ich mal. Und die Idee mit dem Wohnmobil finde ich auch ganz schön, erinnert aber natürlich an die US-Serie Detektiv Rockford. Die Figuren sind mir insgesamt ein bisschen zu holzschnittartig, sind eher so Typen als Individuen. Das Ganze ist sicher auf Fortsetzung angelegt und dafür wünsche ich mir dann ein bisschen mehr Feinarbeit in Ausarbeitung von Plot und Figuren, auch wenn ich merke, dass sie ja durchaus gut unterhalten worden sind und ich über große Strecken auch.
Volker Klüpfel, wenn Ende gut, dann alles. In der leicht gekürzten Lesung mit Genia Lacher. Zwei MP3-CDs, das sind 10 Stunden und 20 Minuten, kosten 24 Euro und sind bei der Hörverlag erschienen. Der am 9. Januar 1890 in Berlin geborene Kurt Tucholsky war einer der bedeutendsten deutschen Satiriker und Gesellschaftskritiker seines Jahrhunderts. Unter dem Pseudonymen Peter Panther, Theobald Tiger, Ignaz Frobel und Kaspar Hauser war er fünffacher Mitarbeiter der Weltbühne, einer Wochenschrift der Weimarer Republik. Von Kurt Tucholsky gibt es viele Veröffentlichungen, auch auf CD. Und was macht diese, die gerade beim Verlag Jumbo Goyalit erschienen ist, so besonders, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, die heißt Auf 1000 Straßen und das ist so ein Querschnitt durch sein Werk, eine Produktion, die die Vielseitigkeit des Publizisten betonen soll. Also auf der CD sind Prosa-Texte und Gedichte versammelt, politisches und unpolitisches, witziges, aber auch bitteres.
Okay, aber was genau bekommen wir zu hören?
Ja, einige bekannte Texte sind dabei, wie Ausschnitte aus der Erzählung Schloss Gripsholm, gelesen von Robert Missler. Bekannt sind auch die Texte Was darf Satire oder Ein Ehepaar erzählt einen Witz.
Ich erinnere mich, dabei bekommt sich das Ehepaar am Schluss so richtig in die Haare.
Genau, die Texte von Kurt Tucholsky können aber auch ganz schön gefühlvoll sein. Und wie empfindsam, das hören wir jetzt. Die Überschrift des Gedichtes lautet Sie schläft und wir hören Peter Franke.
Morgens vom letzten Schlaf ein Stück. Nimm mich ein bisschen mit. Auf deinem Traumboot zu gleiten ist Glück. Die Zeituhr geht ihren harten Schritt, pick-pack. Sie schläft mit ihm, ist ein gutes Wort. Im Schlaf fließt das Dunkle zusammen. Zwei sind keins. Es knistern die kleinen Flammen, aber dein Atem fächelt sie fort. Ich bin aus der Welt. Ich will nie wieder in sie zurück. Jetzt, wo du nicht bist, bist du ganz mein. Morgens, im letzten Schlummer ein Stück, kann ich dein Gefährte sein.
Ja, also die Liebe ist ein Thema auf dieser CD, aber auch das, was bei alten Ehepaaren daraus wird, nämlich nichts Gutes. Es geht auch um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, da kommen beide Seiten nicht so gut weg. Und natürlich greift Kurt Tucholsky auch den damaligen Militarismus auf und dazu passen Texte wie Die brennende Lampe, Der Graben oder die Geschichte Kleine Begebenheit, aus der hören wir jetzt einen Ausschnitt, auch hier liest Peter Franke.
Der Strumpfwirker und der Bauerssohn waren in der Nacht von einem Ackergraben in den anderen geklettert. Warum sie es getan hatten, wussten sie nicht. Man hatte ihnen gesagt, sie sollten es tun. Herren, die lesen und schreiben konnten, hatten es ihnen gesagt. Im anderen Ackergraben hatte man sie gleich angehalten, in derselben Nacht noch. Und weil sie fremdgefärbte Kleider hatten, sie sehr geschlagen und in ein Haus gesperrt. Nachher saß ein Advokat hinter einem Tisch. Er war so froh, hinter diesem Tisch sitzen zu dürfen, und schrieb auf, was der Strumpfwirker und der junge Bauer zu sagen wussten. Da war noch ein Gastwirt, der schlug sie, wenn sie nicht genug sagten. Ein Besucher kam zu ihnen und sagte, man würde sie töten. Und zwei Leute, ein Steinklopfer und ein junger Mensch, der noch keinen Beruf hatte und bei den Eltern lebte, bewachten sie von Stund an. 24 Menschen wurden benötigt, um die beiden totzuschießen. Es meldeten sich freiwillig 80. 80.
Also wir ahnen, es ist eine Kriegssituation, die hier beschrieben wird. Und der Strumpfwirker und der junge Bauer, das sind einfache Soldaten, die von der Gegenseite gefangen genommen und schließlich erschossen werden. Von Soldaten wiederum, die vorher auch normale Männer mit normalen Berufen waren.
Viele Texte. Viele Themen. Was halten Sie denn von der Zusammenstellung auf dieser CD?
Ja, die empfinde ich schon als etwas durchgeschüttelt. Es ist wirklich ein buntes Potpourri, bei dem erkenne ich allerdings keine rechte Ordnung. Positiv gesagt, die CD kann eine Anregung sein, sich mal wieder mit Kurt Tucholsky zu beschäftigen. Schade ist mal wieder, wie so oft bei diesem Verlag, darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen, dass Hinweise auf Herkunft und Entstehungszeit der Texte fehlen. Das finde ich schade.
Wie gefallen Ihnen die Interpreten?
Ja, es sind drei, aber Robert Missler liest ausschließlich die Auszüge aus Schloss Gripsholm und Karl Menrath liest ebenfalls nur ganz wenige Texte. Hauptsprecher ist wirklich Peter Franke und er hat, wir haben es gehört, so eine raue männliche Stimme, kann auch gut Berlinern und hat auch den gewissen Schalk in der Stimme, bei Bedarf, kann aber auch melancholisch und bitter klingen wie im Text Kleine Begebenheit. Das ist alles sehr angemessen, aber allen dreien, muss ich sagen, hört man gerne zu.
Kurt Tucholsky, Auf tausend Straßen, Gedichte und Prosa, gelesen von Peter Franke, Karl Menrath und Robert Missler. Das Cover wurde gestaltet von Stefanie Hayes. Eine MP3-CD mit einer Dauer von ca. 2 Stunden, kostet 20 Euro und ist bei Jumbo Goya Litt erschienen. Das Hörbuch ist auf den 5. Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom März gekommen. Wir kommen zu unserem Kinder- und Jugendhörbuch und das ist für alle Kinder ab 12 geeignet. 2023 ist der Vielfalter Literaturpreis für Diversität im Kinder- und Jugendbuch zum ersten Mal vergeben worden. Ausgezeichnet werden Bücher, aber auch bisher unveröffentlichte Manuskripte. Den Preis fürs Manuskript hat 2023 ein ungewöhnliches Autorenduo bekommen, Hussein Kain und Cornelia Wald. Kain wurde in Bremen geboren, ist im Libanon aufgewachsen, um dann mit 7 Jahren nach Deutschland zurückzukehren. Zum Schreiben hat den heutigen Juristen eine frühere Deutschlehrerin gebracht, und das war Cornelia Wald. Sie hat einige Zeit in Israel gelebt, wo sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet hat. An ihrem Romanprojekt haben die beiden über die Distanz hinweg gearbeitet. Entstanden ist Die Tasche, eine Geschichte über Vertrauen, Vorurteile und Intrigen. Jetzt gibt es Die Tasche auch als szenische Lesung. Umgesetzt vom Hörspielregisseur Josef Ulbich. Zusammen mit einem jungen, vierköpfigen Sprecherensemble. Leonie Berger stellt uns die Produktion vor und beginnt mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
Baba, neue Tasche hast du auch da?
Mohammed,
die Tasche war bei Sportfritz runtergesetzt. Das Geld hab ich gespart.
Alles dreht sich um diese titelgebende Tasche. Eine ganz gewöhnliche schwarze Sporttasche, und die gibt es gleich doppelt. Mohammed nimmt die Tasche mit in die Schule. Er hat am Nachmittag noch was vor. Er geht in die Oberstufe eines Gymnasiums in einem Viertel mit vielen Hochhäusern. Viele sozial Schwache wohnen hier. Der Migrationsanteil ist hoch. Eine Brennpunktschule? Nein. Eine schon bald mit dem Diversity-Preis der Bundesregierung ausgezeichnete Schule für vorbildliche interkulturelle Konzepte und Projekte im Umgang mit der transkulturellen Schülerschaft. Mohammed, ein Einserschüler, soll den Preis am Nachmittag gemeinsam mit seiner Deutschlehrerin Svenja Schäfer entgegennehmen. Die Handlung steuert auf diesen Nachmittag zu. Schnell ist klar, dass es ein Unglück geben wird. Wir hören eine Dokumentation der Ereignisse, zusammengestellt von 2 Freunden von Mohammed.
Wir, Jakob und Musa, haben Sprachaufzeichnungen, Chats, Textnachrichten, Interviews und Presseberichte gesammelt und zusammengefügt.
Leider konnten wir nicht alle Beteiligten persönlich befragen. Einige Textteile haben wir auf Basis dessen, was wir über die Person wissen, selbst verfasst. Für andere haben wir uns Hilfe geholt. Ihr entscheidet, ob das eine Rolle spielt für das, was passiert ist. Ihr entscheidet, wo ihr steht und was ihr glauben wollt.
Uns wurde aus rechtlichen Gründen abgeraten, die originalen Sprachnachrichten zu verwenden. Stattdessen werden wir die Transkripte, alle Aufzeichnungen und Materialien zusammen mit 2 Mitschülerinnen und Freundinnen vortragen. Danke, Schwestern, dass ihr unsere Mission unterstützt. Sag doch mal Hallo oder so. Hä?
Hallo?
Ja, hallo.
Okay, dann geht's jetzt los.
Ein Großteil des Textes, den wir hören, stammt von Mohammed. Er hat angefangen, ein Sprachtagebuch aufzuzeichnen. Er will seine Gedanken festhalten, denn er findet, es läuft vieles falsch an der Schule. Längst ist nicht alles so rosig, wie seine Lehrerin Frau Schäfer es gerne hätte, obwohl sie sich sehr bemüht. Da ist zum Beispiel Henry, den alle nur den Assi nennen, und der andere, natürlich jüngere Schüler, systematisch mobbt. Die Gleichaltrigen können ihn nicht leiden. Einmal haben ihm welche die Sportschuhe versteckt, die Schuhe seien geklaut worden, hieß es dann, und Musa, Jakob und Mohammed waren die Verdächtigen. Deswegen ist Mohammed so genervt und hält die Preisverleihung für eine schlechte Show. Unterdessen hat seine Klassenkameradin Emilia ebenfalls Pläne für diesen Nachmittag, und hier kommt die 2. Tasche ins Spiel, die sie morgens vor der Schule von ihrem Freund Dominik bekommt.
Woher hast du die? Von Sportfritz war runtergesetzt. Brauchte was Unauffälliges. Meldest du dich? Ich schreib euch. Gut. Und falls irgendwas nicht planmäßig läuft, lass es uns wissen. Ich hab doch gesagt, ich schreib euch. Gut, dann hast du alles im Griff? Jaha. Ah, warte, eine Sache noch. Was? Dominik nimmt einen tiefen Zug. Dieser Mohammed hat uns im Auge. Beobachtet mich die ganze Zeit. Ist sogar an der gleichen Haltestelle wie ich ausgestiegen gerade. Hast du gestern Abend Verdacht gestreut? Ja, wie besprochen. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Glaub mir, das ist Psychologie. Insgeheim weiß auch der linke Lehrer, dass dem Moslem nicht zu trauen ist. Die importierte Gewalt ist langsam überall.
Emilia umgibt eine geheimnisvolle Aura und sie schreibt gute Noten. Deswegen ist Mohammed auf sie aufmerksam geworden. Wenn er wüsste, von welchen rechten Parolen sie sich einlullen lässt, wäre sein Interesse vermutlich erloschen. Aus verschiedenen Blickwinkeln verfolgen wir den Vormittag in der Schule, wie alle ihrem eigenen geheimen Plan folgen. Mohammed meldet sich am späten Vormittag bei Frau Schäfer aus dem Unterricht ab. Die Sporttasche lässt er unter der Bühne der Aula zurück. Zunächst denkt die Lehrerin sich nichts dabei, aber dann, während ihrer Dankesrede, beschleicht sie ein ungutes Gefühl.
Wir bringen einander bedingungsloses Vertrauen entgegen und wir glauben daran, dass dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird. Svenja spürt, dass sie zittrig wird. Glaubt sie an das, was sie da sagt? Jetzt, wo sie diese Worte vor allen ausspricht, gewinnt sie noch einmal an Bedeutung hinzu. Vertraut sie ihren Schülerinnen und Schülern wirklich bedingungslos? Auch dann, wenn sie vor einer Schulveranstaltung eine große schwarze Sporttasche in der Aula liegen lassen und dann nicht auftauchen?
Die Tasche ist eine in allen Einzelheiten gelungene szenische Lesung. Hussein Kain und Cornelia Wald zeigen in ihrem Text, wie erschreckend einfach es ist, Misstrauen zu säen und wie schwer Vorurteile aus der Welt zu schaffen sind. Regisseur Josef Ulbich hat den Text gekonnt arrangiert und lässt die Spannung bis zur Katastrophe beständig größer werden. Hektische Chatnachrichten und die Gedanken der Beteiligten mischen sich mit tatsächlich gesagten Sätzen. Eine echte Kommunikation ist kaum möglich. Dass das souveräne Ensemble, bestehend aus Mo Issa, Via Jekeli, Max Hegewald und Luise von Fink, die Regieanweisungen teilweise mitliest, lässt die Handlung wie eine Versuchsanordnung wirken. Dadurch wird sie allgemeingültig, ein Fall, wie er überall passieren könnte. Die Tasche ist klug und entlarvend zugleich. Eine Lesung, der man so viele Hörerinnen und Hörer wie möglich wünscht, sei es zu Hause oder in der Schule.
Leonie Berger besprach Die Tasche von Cornelia Wald und Hussein Kain. Gelesen von Mo Issa, Max Hegewald, Via Jekeli und Luise von Fink. Eine MP3-CD, das sind 4 Stunden und 21 Minuten, kostet 18 Euro und ist bei DAV erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 12 geeignet. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.